SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Die Messerattacke im Schillerpark in Völklingen, die liegt jetzt gut 3 Monate zurück. Ende September ist dort ein 77 Jahre alter Mann, der auf einer Parkbank saß, niedergestochen worden. Und der ist jetzt an seinen Verletzungen gestorben. Das hat die Polizei dem SR bestätigt. Der Fall war Anfang Oktober auch Thema in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Und damals gingen auch Hinweise bei der Polizei ein. Meine Kollegin Sabine Wachs, jetzt bei mir im Studio, hat mit der Polizei gesprochen. Sabine, das Opfer, eben dieser 77-jährige Mann, der ist nun gestorben. Gibt es denn irgendwelche neuen Erkenntnisse in dem Fall?
Also aktuell gibt es keine neuen Erkenntnisse. Du hast es ja schon gesagt, durch die Sendung Aktenzeichen XY sind Hinweise bei der Polizei eingegangen, aber die haben bis jetzt auch nicht zu einem Durchbruch in den Ermittlungen geführt. Das Opfer, der 77-jährige Mann, der jetzt an seinen Verletzungen gestorben ist, der war hier im Saarland auf Besuch, ist dann in Völklingen, als er sich auf die Parkbank gesetzt hat, niedergestochen worden. Daher sei es sehr unwahrscheinlich, dass sich Täter und Opfer gekannt haben. Das hat uns die Polizei schon im Oktober mitgeteilt. Der Täter ist aber weiter unbekannt und die Ermittlungen der Polizei, die laufen auf Hochtouren. Und das nicht erst seit das Opfer jetzt seinen Verletzungen erlegen ist, sondern schon seit der Tat, seit Ende September, war bisher, wie gesagt, ohne Erkenntnisse.
Ja, das war wirklich eine schreckliche Geschichte. Ein anderer Fall eines Messerangriffs, der sich in diesem Jahr bei uns im Saarland ereignet hat, der ist aber aufgeklärt und abgeschlossen. Jetzt kürzlich der Messerangriff in einer Regionalbahn Richtung Saarbrücken. Der Täter stand vor Gericht, wurde für schuldunfähig erklärt und in die Psychiatrie eingewiesen. Das waren schon 2 ziemlich heftige Fälle in diesem Jahr. Und insgesamt soll es 2024 mehr Messerangriffe gegeben haben als noch 2023.
Das zumindest sagt das Innenministerium, auch wenn eben abschließend die Zahlen noch nicht klar sind, weil die werden in der Kriminalitätsstatistik erfasst. Die wird erst im nächsten Jahr veröffentlicht. Trotzdem spricht das Innenministerium jetzt schon von einer steigenden Tendenz. Letztes Jahr gab es insgesamt 161 Vorfälle mit Messern. 2 Jahre zuvor, also 2021, waren es noch doppelt so viele. Da hat es dann wieder ein bisschen abgenommen und jetzt ist die Tendenz wohl wieder steigend.
Auch bundesweit haben Messerangriffe in diesem Jahr immer wieder Schlagzeilen gemacht. Ganz besonders ja, die Tat in Solingen im August bei einem Stadtfest. Da wurden 3 Menschen getötet und seitdem sind Waffenverbotszonen ein ziemlich großes Thema, auch bei uns im Saarland. Ne?
Genau, und auch bei uns im Saarland wird geprüft, wo diese Waffenverbotszonen eingerichtet werden könnten oder sollen. An Orten, wo nach Ansicht der Behörden ein erhöhtes Gefahrenpotenzial besteht. Zum Beispiel in der Innenstadt von Neunkirchen. Da soll jetzt schon im neuen Jahr Messerverbotszonen eingerichtet werden, unter anderem am Lübbener Platz oder am Stummplatz, auch im Bereich der Blies-Terrassen. Das hat die Polizei Neunkirchen dem SR an Weihnachten bestätigt. Wie genau diese Waffen- bzw. Messerverbotszonen dann konkret umgesetzt werden sollen und wie sie kontrolliert werden sollen, das wird aktuell geklärt.
Ja, wenn es da genaueres gibt, dann erfahren Sie das natürlich hier bei uns auf SR3 Saarlandwelle. Und danke dir, Sabine, für die Informationen zu dem, was man weiß über das leider verstorbene Opfer des Messerangriffs im Völklinger Schillerpark und über Messerangriffe und geplante Verbotszonen hier bei uns im Saarland. Danke.
Gerne.
Sie haben es sicher schon mitbekommen, in den Nachrichten zum Beispiel, was heute Vormittag passiert ist. Es kam ja nicht ganz überraschend, aber es ist eine Sache, die nun wirklich nicht alle Tage vorkommt. Heute um 11 Uhr ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ans Rednerpult im Schloss Bellevue getreten und hat verkündet, er löst den 20. Deutschen Bundestag auf und setzt für den 23. Februar Neuwahlen an. Ein entsprechendes Schreiben, das sei bereits an die Präsidentin des Deutschen Bundestags übergeben worden. Ja, und dabei hat Bundespräsident Steinmeier auch nochmal die Gelegenheit genutzt, um zu mahnen.
Ich erwarte, dass dieser Wettstreit mit Respekt und mit Anstand geführt wird. Und ich erwarte auch, dass der Wahlkampf mit fairen, mit transparenten Mitteln geführt wird. Einflussnahme von außen ist eine Gefahr für die Demokratie. Sei sie verdeckt, wie kürzlich offenbar bei den Wahlen in Rumänien, oder offen und unverhohlen, wie es derzeit besonders intensiv auf der Plattform X betrieben wird. Noch etwas versteht sich von selbst. Hass und Gewalt dürfen keinen Platz haben in diesem Wahlkampf und das, was sie vorbereitet, auch nicht. Wir müssen Gewalt ächten. Das erwarte ich von allen, die sich um Verantwortung bewerben.
Und auf eine ganz wichtige Sache hat Steinmeier auch noch hingewiesen.
Gehen Sie wählen. Und wählen Sie in dem Bewusstsein, dass Ihre Stimme die entscheidende sein könnte.
Am 23. Februar 2025, denn da finden die Neuwahlen statt. Briefwahl ist natürlich auch möglich, da wählen sie ein bisschen früher. Und der Bundespräsident wünscht sich einen fairen und transparenten Wahlkampf. Ja, ich glaube, den wünschen wir uns alle. Wenn Sie gestern Nachrichten geguckt haben, dann haben Sie sie sicher nochmal gesehen. Die Bilder von den riesigen Tsunamiwellen, die am zweiten Weihnachtstag vor genau 20 Jahren Teile Süd- und Südostasiens überrollt haben. Indonesien, Sri Lanka und Thailand, die waren damals am stärksten betroffen. Es gab 228.000 Todesopfer. Die allermeisten Einheimische, aber es waren auch Touristen unter den Betroffenen. Die ganze Welt hat damals dorthin geschaut, war geschockt und wollte helfen. Ja, und auch hier beim SR, da wurde eine Hilfsaktion gestartet. SR3-Reporterin Uli Wagner und ein paar weitere SR-Kollegen, die sind in das betroffene Gebiet gereist, um von dort darüber zu berichten. Und an einigen Stellen konnte durch das im Saarland gesammelte Geld beim Wiederaufbau nach der Katastrophe auch geholfen werden. Uli, was ist denn damals direkt nach der Katastrophe passiert? Wie schnell ist die Spendenaktion angelaufen?
Also heute vor genau 20 Jahren haben die ersten Angehörigen von Betroffenen aus Südostasien hier bei uns im Funkhaus gestanden und baten dringend um Hilfe, ob wir nicht aufrufen könnten zu spenden. Das waren viele und es gab viele, viele Anrufe von Hörerinnen und Hörern mit genau auch diesem Anliegen. Dann haben wir uns ganz schnell beraten. Es waren ja nicht so sehr viele hier oben zwischen den Jahren. Und wir haben es dann geschafft, am 30. Dezember, also wirklich kurz danach, einen Spendenmarathon hinzukriegen. Wir spielen Musik, sie spenden dafür und der hat an einem einzigen Tag 150.000 Euro zusammengebracht und unsere kleine Aktion, wir dachten, das ist eine kleine Aktion, wir helfen spontan, war plötzlich die Hilfsaktion des gesamten Landes. Überall sind Spendenaktionen entstanden, Nachtschwimmen in Wadern, es gab Kleider- und Spielzeugbörsen, Theateraufführungen, Konzerte, das war wirklich gigantisch, was da abgegangen ist. Wir sind auch durchs Land gereist, waren dann immer dabei, haben die Schecks entgegengenommen. Es gab viele kleine Aktionen. Es gab viele Aktionen von Kindern. Das ist das, was ich heute noch gut in Erinnerung habe, weil die Kleinen gesagt haben, Mensch, die Kleinen da unten, die haben alles verloren. Denen müssen wir jetzt ein bisschen was geben. Das ging ans Herz tatsächlich, ja.
Also es ist richtig viel Geld zusammengekommen und die Saarländerinnen und Saarländer sind richtig kreativ geworden. Das hast du sehr plastisch erzählt. Du warst dann ja selbst im Februar nach der Katastrophe in Sri Lanka und hast von dort berichtet, dass die Verwüstung verdammt groß war. Wie war das für dich? Was hast du da für Eindrücke gehabt?
Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich kann mich an wen erinnern, der mal sagte, was wir da sehen, das erinnert mich an den Bombenangriff auf Dresden. Und genau so habe ich mir vorgestellt, wie es im Krieg aussieht. Du hast außer Zerstörung eigentlich nichts mehr gesehen. Manchmal hast du dich gewundert, wie aus Trümmern kleine Blümchen gewachsen sind. Die Straßen haben in Middle of Nowhere aufgehört. Die berühmte Küstenrailway in Sri Lanka, die hörte mittendrin auf. Da sind ja 1000 Menschen gestorben, weil die Trasse unterspült war. Es gab kaum noch Häuser. Also direkt an der Küste sah es schlimm aus. Später in Indonesien haben wir aber auch riesige Schiffe gesehen, die von der Wucht der Welle richtig in die Stadt reingespült worden sind. Du hast von dort aus keine Küste gesehen. Es war wirklich einfach unglaublich.
Also ich kann mir vorstellen, dass dir und auch dem anderen Kollegen, der von uns vor Ort war, da sehr an die Nieren ging und dass man diese Bilder auch nicht so schnell vergisst. Warst du denn später nochmal da?
Ja, als wir diese Hilfsaktion aufgebaut haben, war ja ein Versprechen, das wir den Menschen im Saarland gegeben haben, dass wir das begleiten, was mit dem Geld aus dem Saarland aufgebaut wird in Indonesien, in Indien und in Sri Lanka. Das waren die drei Schwerpunkte, die wir uns gegeben haben. Und wir haben, soweit uns das möglich war, das begleitet und auch natürlich kontrolliert. Du musst ja ein Auge drauf haben, ist das sinnvoll, wird das so genutzt, wie wir gedacht haben, dass es genutzt werden soll. Also wir waren mehrfach da, bis wir mal kein Arbeitsvisum mehr für Sri Lanka bekommen haben. Das mag dran gelegen haben, dass wir auch im Nordosten, also in der Bürgerkriegsregion, zusammen mit der GTZ Projekte vor allem für Waisenkinder aufgebaut haben, ja.
Genau, also ihr habt das alles weiter verfolgt, was mit dem Geld passiert ist. Gibt es denn heute noch Kontakte eigentlich dorthin?
Die gibt es eigentlich nur noch ganz sporadisch. Wir hatten im ganz kleinen Rahmen private Hilfe. Da haben wir noch Mailverkehr mit Surangi da Silva. Der haben wir eine Nähmaschine organisiert, damit sie sich und ihre Schwester, die Eltern waren ums Leben gekommen, ernähren kann. Leider haben wir zum Dorf am Rand des Dschungels, unserem größten Projekt in Indonesien, jetzt keinen Kontakt mehr. Und das THW, unsere Gewährsleute vor Ort, die das Projekt überhaupt erst möglich gemacht haben, die sind natürlich längst woanders, weil sie auch längst woanders gebraucht werden.
Na, vielen Dank dir, Uli, dass du deine Erinnerungen an die Zeit nach dem Tsunami und an die SR-Flutopferaktion mit uns geteilt hast. Und deine Eindrücke, die gibt's auch nochmal zum Nachlesen in einem Blog, den du geschrieben hast, auch mit ganz vielen Fotos. Der steht auf sr3.de. Klicken Sie doch da gern mal drauf.
2024. Das hat die Saarländer bewegt. Januar.
Die Gebietsreform im Saarland feiert 50-jähriges Jubiläum. Für einige Saarländer immer noch kein Grund zu feiern.
Weil eben in Ommersheim keiner Ommersheimer sein wollte, in Ormesheim keiner Ommersheimer und auch in Bebelsheim keiner Erfweiler und so weiter.
Das traditionelle Neujahrshochwasser gibt einen Vorgeschmack aufs nasseste Jahr, das Saarland je gesehen hat. Die Wassermassen bringen eine Stützmauer in St. Arnual zum Rutschen. Der Limberg stürzt in Teilen auf die Krötenstraße zwischen Dillingen und Rehlingen. Und ein plötzlich frei hängender Felsbrocken verhindert bis in den Sommer die Durchfahrt auf der B406 bei Güdingen.
Und die genaue Ursache, warum der Felsbrocken jetzt genau an dieser Stelle gebrochen ist, darüber haben wir auch noch keine Erkenntnisse.
Der 8. Januar ist großer Protesttag der Bauern.
Das ist wohl zu Recht eine der spektakulärsten Demonstrationen dieser Brücken und das Saarland, glaube ich, gesehen hat.
Erst wegen Streiks, dann aus Personalnot. Die Niedtalbahn zwischen Dillingen und Niedaltdorf fällt mehr aus, als dass sie fährt.
Man merkt wirklich, der Frust ist groß. Viele können sich einfach nicht drauf verlassen, müssen halt auf irgendwelche anderen Dinge umsteigen.
Dichtes Schneetreiben zur Mitte des Monats sorgt für Verkehrschaos und für Freude bei Winterfans.
Das richtige Winterwunderland, muss ich ehrlich sagen.
Die Winterfreude vergeht Fußgängern und Autofahrern ein paar Tage später. Eisregen und Blitzeis im Saarland.
Wahnsinn, man muss wirklich aufpassen.
In Saarbrücken sammeln sich über 5000 Menschen zur größten Demo des Jahres gegen rechts.
Trotz eisiger Kälte und grauem Himmel sind sehr, sehr viele Menschen gekommen.
Der Dopingfall Ben Fares schockiert. Der LC Rehlingen verliert damit im Olympiajahr eine Hoffnungsträgerin aufs Podest und schmeißt die gesamte Familie aus dem Verein.
Der Vorsitzende Thomas Klein sprach mir gegenüber von der schwärzesten Stunde der Vereinsgeschichte. Der Vorzeigeverein hatte noch nie irgendetwas mit Doping zu tun.
Saar-Schriftsteller Alfred Gulden feiert 80. Geburtstag. Der weltweit gefeierte Musikproduzent Frank Farian stirbt. Und für die Feier zum 70. Geburtstag von Handballlegende Joachim Deckarm füllen über 2000 Fans die nach ihm benannte Halle.
Joachim Deckarm! Das war 2024 im Saarland. 2024. Das hat die Saarländer bewegt. Februar.
Die beste Currywurst im Saarland wird 50.
Mmh, wie lecker.
Also, weil es auf dem Holzkohlegrill ist. Schon aus meiner Jugend kenne ich das.
Der Schleppi in St. Ingbert feiert goldenes Jubiläum und viele Leckermäuler feiern mit. Die Wellinger Fasend feiert ihr 400. närrisches Jahr. Das älteste quietschfidele Kulturfest im Land mit dem Alleinstellungsmerkmal der Griesen. Das lang erwartete Viertelfinalspiel des FCS gegen Mönchengladbach endet in einer Wasserschlacht im Ludwigspark. Die Partie muss abgebrochen werden.
Ja, der Platz ist einfach Schrott.
Unvergessen bleiben die Trocknungsversuche mit Laubbläsern, die noch wochenlang im Netz für Spott sorgen. Eine umfassende Sanierung des Rasens im Ludwigspark ist die Folge. Hunderttausende Saarländer begleiten die großen und kleinen Rosenmontagsumzüge im Land.
Der Umzug ist pünktlich losgegangen um 14.11 Uhr und er zieht jetzt Richtung Saarpark Center. Es sind schon drei Wagen an mir vorbei. Hey, hey, hey.
Das Foto eines ausgebüxten Kängurus mitten auf der Straße im Nordsaarland sorgt für Erstaunen.
Auf eBay zum Beispiel gibt es zwei Angebote. Und die Besitzerinnen und Besitzer wollen da 300 bis 350 Euro für ein Känguru.
Im Bliesgau erschreckt ein Schießwütiger mehrere Autofahrer durch Schüsse im Vorbeifahren. Auch ein Bus wird beschossen. Es entsteht zum Glück nur Sachschaden. Allerdings, die Angst fährt eine Weile lang mit.
Zu dem Stress, den den Jungs den ganzen Tag haben, kommt dann noch sowas dazu, dass man sagt, oh, da schießt so ein Irrer auf Busse oder auf PKWs.
Das war 2024 im Saarland. 2024, das hat die Saarländer bewegt. März.
Die Sperrung der Stadtautobahn A620 an einem Wochenende nutzen Klimaaktivisten, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Sie veranstalten kurzerhand ein Picknick on the road.
Ich bin mit meinem Sohn hier und ich habe gedacht, das ist so ein Erlebnis, wo er später mal vielleicht dran denkt, weil es kommt ja nicht alle Tage vor.
In St. Wendel beginnt der Streit um die Umgestaltung des Missionshausareals.
Wir sind der Ansicht, dass hier eine sogenannte Gefälligkeitsplanung erfolgt, zwecks Gewinnoptimierung.
Ein Streit, der sich durchs ganze Jahr ziehen wird und noch immer nicht beigelegt ist. In Homburg tritt Gloria Färber ihren Job als Chefärztin in der Uniklinik an. Sie ist die erste Frau deutschlandweit an der Spitze einer absoluten Männerdomäne, der Herzchirurgie.
Das ist schon fast so ein bisschen spirituell. Man berührt das Herz eines Menschen auf eine doch zweideutige Art und Weise, im positiven Sinne, das verbindet einen mit den Patienten.
Der unrühmliche Streit um die abgesagte Ausstellung der jüdischen Künstlerin Candice Braids findet seinen Höhepunkt. Stiftungsleiterin Andrea Jahn verliert ihren Job.
Die Causa Braids hat in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zu Nachfragen geführt.
In der fünften Minute der Nachspielzeit schießt sich der FCS gegen Mönchengladbach ins DFB-Pokal-Halbfinale. 2:1 endet die Partie im Ludwigsparkstadion und Live-Reporter Thomas Wolschheit steht kurz vor dem Herzinfarkt.
Es rappelt und es rappelt. Tor, Tor, Tor. Kai Brücker für den ersten FC Saarbrücken in der dritten Minute der Nachspielzeit.
Fietz wird zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt.
In diesen Immervolltank kommt der Apfelsaft rein, man gibt etwas Hefe dazu und die Hefen verwandeln dann den Zucker in Alkohol.
In Schmelz töten Beschäftigte eines Glasfaserbautrupps ihren Vorarbeiter in dessen Wohnung. Ein grausames Massaker.
Man geht von dem Verdacht des Totschlags aus.
Die Europäische Akademie in Otzenhausen feiert 70. Geburtstag. Und das Bertha-Bruch-Tierheim Saarbrücken wird 100.
Wer das Saarbrücker Tierheim besuchen möchte, muss erst mal eine gefühlte Weltreise hinter sich bringen.
Überm Saarland strahlt ein weiterer Gourmet-Stern. Peter Wirbel bekommt für sein Lokal Midi in St. Ingbert einen der begehrten Michelin-Sterne. Und Ende des Monats werden die Weideschafe für die Saison auf die Siersburg getrieben.
Die Schafe lieben die Burg, ich liebe die Burg. Das Strahlen in den Gesichtern der Kinder und auch der Erwachsenen zu sehen, das ist bei jedem Almauftrieb Wahnsinn. Das ist total schön.
Das war 2024 im Saarland. Noch mehr Rückblicke auf sr3.de.